Teuer, teurer, unbezahlbar.
Oh shit.
US-Präsident Trump.
Ah, fuck.
HSV verpasst Relegation.
Das ist Klaus. Klaus ist genervt von schlechten Nachrichten. Klaus will Fun. Klaus will Nonsense. Klaus will heitere Nachrichten to go. Klaus will seinen eigenen Podcast. Und zwar den Podcast namens Klaus.
Wir sind zurück. Das neue Jahr hat angefangen und Klaus hat eine kleine Bruchlandung hingelegt. Er ist nämlich voll ins Krankenbett geflogen, anstatt hier vors Mikrofon. Hat uns alle mitgenommen. Ich hoffe, wir sind alle wieder fit. Wir, das sind auf der einen Seite meines Bildschirms, sehe ich Kotta. Hallo Kotta.
Ich war die ganze Zeit gesund, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Das ist wundervoll, das heißt, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Ich bin täglich auf 75 Milligramm Zink rumgelaufen, ich sag's Daniel auch die ganze Zeit, aber er hört ja nicht auf mich.
Und das ist dann Person Nummer zwei. Daniel, dich hat's aber erwischt, ja, oder?
Mich hat's erwischt pünktlich zum 1.1., weil ich nicht auf Kotta gehört habe und Zink genommen habe. Kotta ist großes Sprachrohr der Zink-Lobby.
Es gibt 1000 klinische Studien, die feststellen, dass man einen Tag kürzer krank ist.
Ich glaub's dir doch.
Weißt du? Ich hab dir sogar bei der Gamescom eine ganze Tüte davon gegeben, Diggi.
Das war im August.
Ja.
Also. Sie ist immer noch hier.
Das wundert mich nicht.
Im Podcast namens Klaus bekommt ihr nicht nur die besten, die wundervollsten Nachrichten aus der ganzen Welt. Ihr bekommt auch noch Gesundheitstipps. Frisch von Kotta, der noch nicht krank war dieses Jahr, im Gegensatz zu Daniel, mir und Klaus. Ich bin übrigens Dominik und ich darf heute diese erste Folge im neuen Jahr 2026 moderieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir gehen direkt in die Vollen. Und weil er nicht auf Kotta gehört hat, muss er jetzt auf mich hören und auf Klaus und darf die erste Geschichte erzählen. Daniel!
Toll. 2026 mag mich. Ich habe was tatsächlich aus Rheinland-Pfalz, aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz, genauer gesagt aus Trier, der wunderschönen Stadt, in der ich auch mal gewohnt und studiert habe. Und ich weiß, in Trier gehen sehr viele seltsame Sachen ab. In ein paar Jahren war ich auch mal daran beteiligt, an diversen seltsamen Sachen, aber nicht an sowas. Moltkestraße, Trier. Kurz zur Einordnung, das ist Bahnhofsviertel, ja, also da wohnen auch Studenten, aber nicht so viel wie im Rest der Stadt, würde ich jetzt mal grob behaupten. In der Moltkestraße hat ein Hausbewohner friedlich geschlafen. Um 5 Uhr morgens hört er seltsame Geräusche und wird wach. Und dann ist so das Erste, was man macht, ja, kennt ihr bestimmt. Man steht erstmal auf und hört so, wo kommen die Geräusche her. Und der gute Mann dachte, das ist doch in der Küche. So, ist mir auch schon nachts passiert, da lief einfach noch die Spülmaschine, die ist dann irgendwie aufgegangen und aufgeklappt und dann war es auch wieder gut. Aber nicht hier, denn der Mann kam in die Küche und hat dort einen anderen Mann, einen unbekannten Mann getroffen, der sich gerade Nudeln gekocht hat. Es war ein Einbrecher. Ein Einbrecher, der ist dann sofort abgehauen, als er den Hausbewohner gesehen hat. Und der ist ihm noch kurz Richtung Bahnhof hinterhergelaufen, hat ihn dann aber verloren. Und hat dann die Polizei gerufen und die Polizei ermittelt jetzt, hat zum nächsten Mal festgestellt, die Haustür zu diesem Mehrfamilienhaus war kaputt, ließ sich nicht abschließen, deswegen kam der da rein. Wie der dann in die Wohnung gekommen ist, weiß man nicht, aber es gibt ja durchaus so Mehrfamilienhäuser, da ist die Eingangstür des Hauses das sicherste und den Rest kriegst du auf, wenn du nur fest genug rüttelst. Auf jeden Fall die Polizei festgestellt, nichts geklaut, nichts kaputt gegangen, Ermittlungen jetzt wegen Hausfriedensbruch, aber that's it. Der Typ wollte sich einfach nur Nudeln kochen. Ich finde diese Vorstellung so absurd. Du wirst wacher, steht einer bei dir in der Küche, kocht Nudeln. Geht. Rennt weg.
Ich finde aber auch, der Mann, also der Einbrecher hat einfach die völlig falsche Reaktion gezeigt. Wenn du in einem fremden Haus in der Küche stehst und du bist am Kochen und da kommt jemand rein und schaut dich völlig verwundert an, dann fragst du doch als allererstes, ob der auch mitessen will.
Ja.
Das ist doch Höflichkeiten. Wo sind die Höflichkeiten heutzutage hingekommen?
Biet ihm einen Stuhl an.
Biet ihm einen Stuhl an. Frag ihn, ob er seine Nudeln mit Sahne oder Tomatensauce möchte. Ob er Käse reinhaben will. Und wenn du nicht weißt, wo die Zwiebeln sind, frag danach. Hallo, dafür ist der Mann doch schließlich wach geworden.
Ja, vor allem, Domi, du und ich, wir haben ja mal zusammen gewohnt. Jetzt aus dieser Situation, es lässt sich ja auch nicht ausschließen, dass das irgendein Hausbewohner war, der einfach voll gesoffen nachts nach Hause gekommen ist und hatte halt Hunger. Und hatte Hunger und ist dann er hat es dann irgendwie, meine Tür klemmt auch immer, heute klemmt sie aber besonders. Und dann hat er ein bisschen gerüttelt, dann kam man da wahrscheinlich rein. Wo sind die Nudeln? Die haben die schon wieder umgeräumt, Nudeln in einem ganz anderen Schrank. Und dann hat der arme Kerl sich einfach nur erschrocken, als dann auf einmal jemand in der Küche stand.
Ja, vielleicht war es umgekehrt. Vielleicht dachte der, dass der eigentliche Bewohner der Einbrecher ist und ist abgehauen.
Vielleicht war es der neue Mitbewohner, der sich noch nicht vorgestellt hatte.
Ja.
Ja, so halt.
Auch das. Auch das. Also ich sag mal, zu unserer WG-Zeit, Domi, ist ja auch schon mal vorgekommen, dass da nachts um fünf einer in der Küche gekocht hat. Meistens wussten wir, wer es war, aber es war nicht immer jemand, der dort gewohnt hat.
Ist in unserer WG aber auch schon passiert, dass da fremde Personen drin waren und niemand wusste, wer sie sind. Und sie waren dann von einem mitgebracht. Auch das ist schon passiert in dieser WG.
Ja, das wäre ja normal auf einer Art, ne? Das wäre ja klassisches WG-Tum. Aber dass einfach jemand so in der Wohnung drin steht, keine Ahnung. Ja, meine Seitenstraße und mein Haus sieht genauso aus. Schön auf jeden Fall. Es menschelt wieder in Trier. Es erinnert mich nur ganz doll an diesen einen Comedy-Skit von dieser, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß, australische Comedian, die eine Präsentation gemacht hat bei ihrem Programm. Und zwar ein ganzes Musical. Und zwar basierend auf einem Facebook-Chat mit einer Frau, die ihr die Matratze abkaufen wollte auf Facebook Marketplace.
Ah, ja, ja, ja. Weltklasse, ja, der Sketch.
Habe ich auch gesehen.
Mit dem Titel Where is Bad? Weil diese Person war A, nicht wirklich ganz hell und B, auch sehr uneinsichtig. Und am Ende des Liedes passieren Dinge wie, keine Ahnung, ach du Scheiße, du hast das falsche Bett mitgenommen. Viel mehr will ich da gar nicht sagen. Die Comedian heißt Lou Wall. Lou, L-O-U, Wall wie die Wand. Und das ist das Facebook Marketplace Musical ist vielleicht eines der lustigsten Sachen des letzten Jahres. Absolut,
einfach absolut. Quasi wie, hört ihr den Hund bellen?
Ich höre nur das die Katze. Das ist schon nervig genug.
Das ist quasi Kleinanzeigen, das Musical so ein bisschen, ne? Also
ja, genau.
Klasse Sketch. Mhm. Ja, als ich in Trier gewohnt habe, sind ähnliche Dinge deswegen sage ich, ich war an Absurditäten auch durchaus beteiligt. Ich habe gewohnt in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Fünfer-WGs. Und direkt nebenan war quasi noch ein Haus, da war dasselbe Konzept, auch sechs Wohnungen, Fünfer WGs drin, alles vermietet. Und diese beiden Häuser haben sich einen Innenhof geteilt, das heißt eigentlich für Studentenleben optimal. Ja, wurde viel gegrillt, ich meine, das Saarland ist ja nicht weit von Trier, wurde viel gegrillt, viel Partys gemacht. Und einmal muss man zugeben, wenn ich jetzt heute da Nachbar wäre, die Party war schon ein bisschen übergroß für ein Wohngebiet. Also ein Haus hat quasi komplett Open House, alle WGs offen, sechs Fünfer-WGs, eine Party geschmissen, das Haus nebendran hat sich quasi an den Kosten beteiligt, es war viel los. Aber ich war auf dieser Party ja zugegen, die Polizei war mehrmals da, weil die Nachbarn sie gerufen haben, wir hatten immer alle Fenster zu und es war immer so, dass die Polizei gesagt hat, wenn das so bleibt, passt das, aber guckt dann einfach bitte, dass die Leute nicht vor der Tür stehen. Also es war eine Party, die war aber vorher angekündigt, aber war laut. Was ist passiert am nächsten Tag? Die Nachbarn haben die Ortsvorsteherin angerufen und der Ortsvorsteherin erzählt, was da los ist. Die Ortsvorsteherin hatte offenbar nichts Besseres zu tun, als sofort zu kommen. Und was halt noch war, wir haben halt es war das Nachbarhaus, die hatten die Haustür unten zum Treppenhaus offen gelassen, weil es halt im ganzen Treppenhaus nach Bier gestunken hat und die einfach durchlüften wollen. Und die Wohnungen waren teilweise auch offen, weil halt alle morgens um fünf dort ins Bett gefallen sind. Und die Ortsvorsteherin ist einfach mit den kompletten Nachbarn da rein, ist durch die Wohnung, hat Fotos gemacht und das dem Vermieter geschickt. So, hat er einfach reingelatscht, Fotos gemacht, hat es dem Vermieter geschickt. Der Vermieter hat nur gesagt, Leute, also ich weiß ja nicht, was ihr für ein Rechtsverständnis habt, aber das geht gar nicht.
Das ist Hausfriedensbruch. Okay.
Korrekt.
Das ist
und die haben keine Nudeln gekocht.
Die haben Fotos von der Bude gemacht. Das ist doch diese.
Um dem Vermieter quasi zu sagen, guck mal, wie die hier, was die hier machen.
Das ist ja, wie heißt es in den USA? Home Owners Association oder so. Das ist auch in so Einfamilienhausgebieten ist das dann irgendwie eine Person, die sich immer extrem wichtig macht und dann die Präsidentin oder der Präsident von der Homeowners Association ist. Das ist ja so ein Witz mittlerweile auch in Filmen und Serien, dass immer diese eine Arschlochperson, die sich über alles beschwert und dann mit irgendwelchen Konsequenzen droht, dass die dann immer so, oh Gott, und sowas dann halt auch noch auf Großformat, yeah.
Ja, aber habt ihr die dann wenigstens bei der nächsten Party eingeladen? So quasi als, als Friedenszweig,
also, den Ölzweig. Du hast ein seltsames Verständnis von Nachbarschaftsfeindschaften, Dominik, muss ich mal an der Stelle sagen.
Man soll immer nett sein.
Jetzt muss man dazu sagen, ich krieg das nicht mehr 100% zusammen, weil, wie gesagt, ich war ja in dem Haus, das die Party nicht veranstaltet hat. Ich war ja in dem Nachbarhaus und wir haben quasi einfach nur dann auch ein bisschen geholfen so. Und wenn ich das richtig im Kopf hab, haben die das dann im Jahr später nochmal gemacht, haben dafür aber eine Event-Location gemietet. Also die Party hieß dann immer noch wie die Straße, in der wir gewohnt haben, aber die war dann halt in so einer Party-Location, die einfach gemietet war. Und du konntest halt quasi für Bier spenden dort oder halt einfach deine eigenen Getränke mitbringen. Also wir haben das wurde dann professionalisiert, sagen wir mal so. Aber ja, die haben keine Nudeln gekocht, die sind einfach nur hingegangen, um uns beim Vermieter, oder die Nachbarn, betraf ja nicht mich, sondern die Nachbarn beim Vermieter anzuschwärzen.
Aber Kotta, ne, das ist so, wenn du sagst, in den USA, Homeowners Association, ja, da organisieren sich die Vermieter oder die Hausbesitzer. Und das, was Daniel gerade erzählt, das ist dann quasi die Gegenbewegung dazu. Das ist dann, so entstehen Studentenbewegungen.
Aber gegen die Studenten. In dem Fall ja gegen die Studenten. Nee.
Also ihr habt euch ja auch professionalisiert, genauso wie die Hausbesitzer.
Ach so. Aber wie gesagt, ich würde einfach, weil ich da eine Weile gewohnt habe und weiß, wie diese Stadt so ein bisschen tickt, wie gesagt, ich habe ein Herz für Trier, ich würde es nicht ausschließen, dass das nicht unbedingt irgendwie ein böswillig gemeinter Einbruch war, sondern wirklich irgendein Verpeilo in der falschen Wohnung stand und es in dem Moment gemerkt hat, als einer wach geworden ist. Die Ermittlungen laufen halt noch.
Ja, wir haben ja dieses Jahr jetzt angefangen mit Gesundheitstipps von Kotta. Vielleicht können wir jetzt auch Reisetipps von Daniel draus machen. Also wenn ihr mal in Trier seid und ihr habt nachts um 5 Uhr Hunger, dann klopft doch an der WG klingelt. Dann klopft doch an irgendeiner Tür, klingelt oder macht einfach, guckt einfach, ob die Tür offen ist. In Trier ist das anscheinend gang und gäbe, dass man einfach in Häuser reinspazieren kann. Guckt mal, ob die Tür offen ist, kocht euch einen Pott Nudeln, aber ladet dann wenigstens die Hausbesitzer ein. So viel gute Manieren müssen sein. Also unser absoluter Reisetipp, Trier. Und Nudeln kochen in fremden Häusern. Absoluter Tipp von uns.
Unbedingt. Und bevor wir zur nächsten Geschichte gehen, möchte ich noch Dankeschön sagen an Manuel, der auch regelmäßig Punk hört. Der hat mir nämlich diese Geschichte geschickt und gesagt, ey Daniel, das ist doch was für euren Podcast. Und ich so, ja, safe. Also wie gesagt, danke Manuel. Und ich fühle mich wieder wie ein Student in Trier. Und ich hoffe wirklich, das klärt sich noch auf. Dann können wir das in die nächsten Folgen irgendwo mit reinnehmen. Also noch laufen die Ermittlungen, aber ich bin echt gespannt, was da die Begründung ist.
Also wer auch immer den Mann findet oder fasst, wir spendieren von Ponk gerne eine Portion Nudeln für den armen Kerl.
Ich kaufe ein Glas Pesto.
Wir machen aber jetzt hier, lade ihn ein auf ein Glas Pesto, ganz genau. Wir machen weiter im Programm. Ich guck mal gerade, Kotta, bist du bereit oder soll ich weitermachen?
Du, ich erzähle gerne, weil bei mir geht es weniger um Menschen, bei mir geht es wieder um Tiere, weil wir wissen ganz genau, Tiergeschichten sind die wahren Good News. Vor allem auch eine, die was mit einer großen Katastrophe der letzten Zeit zu tun hatte, weil wir gehen jetzt wieder voll in die Vollen, nämlich die traurige Begebenheit in Spanien, wo ja, wie ihr alle wisst, es dieses riesen Zugunglück gab vor ein paar Tagen. Zwei sogar, und das eine, bei dem 40 Menschen zu Tode gekommen sind, und das war eine große Nummer, die immer noch in Spanien in den Medien läuft und da jetzt als einer der wenigen positiven Aspekte des Ganzen rausgekommen ist, dass ein Hund seine Besitzer wiedergefunden hat oder wieder zusammengeführt wurde. Der Hund ist groß und schwarz, er ist etwas älter, wie ihr wisst, haben dann Hunde auch gerne so weiß, die Lefzen werden ganz weiß, die Haare, und das ist so einer. Das ist ein alter Good Boy namens Boro. Ich habe keine Ahnung, was Boro auf Deutsch bedeutet, wenn es irgendeine Bedeutung hat auf Spanisch. Und jedenfalls war das Frauchen mit Boro unterwegs in einem dieser Züge. Boro war tagelang vermisst. Mhm. Tatsächlich. Niemand weiß so ganz, was mit ihm war. Man hat ihn auch erstmal als verloren und als vermisst gemeldet und hat dann nach ihm gesucht mit den üblichen Zetteln und Gedöns. Und tatsächlich hat man Boro wiedergefunden. Wie auch immer, er wurde aufgegriffen tatsächlich und war immer noch in der Nähe der Stadt Adamus in der Provinz Cordoba. Und dort bei der Unfallstelle wurde er gefunden. Und tatsächlich ist er jetzt auch wieder zurück bei seiner Familie. Das Frauchen, die ist noch auf Krankenstation, aber hat auch schon mitbekommen, der Hund ist wieder da. Und das ist eine der schönsten Sachen, die eigentlich passieren können, wenn so ein riesengroßes Unglück passiert. Mhm. Boro ist wieder zurück bei Familie. Und ich glaube, Daniel als Hundebesitzer hat einen ganzen Sack voll Klöße jetzt irgendwo stecken.
Ja, wir schneiden auch gerade ein paar Ninjas-Zwiebeln. Ja, oh, das ist schön. Ja, das ist wirklich schön. Also vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Frau, die ja verletzt im Krankenhaus liegt, ja, und wahrscheinlich ist der, weiß ja nicht, was sie hat, ja, aber jeglicher Knochenbruch wird ihr wahrscheinlich scheißegal sein. Die ja denkt die ganze Zeit nur drum, hoffentlich geht's meinem Hundchen gut. Und dann kriegst du diese Nachricht, Boro ist wieder da. Ach, was schön. Und dem geht's auch gut, ja? Also der
dem geht's ist gut, da wahrscheinlich, der ist 4 Tage lang am Rumstreunern gewesen. Der war da in diesem Mittelgebirge der Sierra Morena unterwegs. War nicht angenehm, war kalt, Minustemperaturen bei Nacht, starker Regen zum Teil. Und der hat das ausgehalten. Der wurde wieder gefunden.
Ja, die Stinker sind robust. Also generell, wenn da das Gefährlichste, was da passieren kann, ist, dass da eine Straße in der Nähe ist. Der kriegt Panik und läuft über die Straße. Aber ansonsten, Hunde haben ja so domestiziert sie auch sind, immer noch so viel Instinkt in sich. Also die gehen dich ein, wenn die mal 2-3 Tage irgendwo in der Natur sein müssen.
Wenn man 7 Tage schon leblos in der Wohnung liegt, dann wissen die halt, okay, Digga, ich hab halt Hunger. Also, sorry, Bruder, aber...
Ja, wie gesagt, Instinkt ist da groß, aber... schön. Ach Gott,
gibt auf jeden Fall das berührende Bilder, hilft auch wie bei die der Schwester Genesung der... Dann. Richtig, die Schwester vom Frauchen nimmt den Hund wieder in Empfang und der Hund kann wieder Baby sein, ist dann auf dem Arm und ist so, und das ist schön.
Ha. Schöne Geschichte, vielen Dank, Kotta. Auch wenn das in einem sehr traurigen Zusammenhang ist. Das
ja, ich hätte euch jetzt auch irgendwie was ganz komplett Positives aus meiner Sicht erzählen können, wie der Hüllenflug des VfB Stuttgart 1893 e.V. nach wie vor anhält. Wie ich mich freue, dass jetzt Schalke 04-Fans geflutet werden von Balkan-Memes, seitdem Edin Dzeko mit 39 Jahren dem Team erst zugestoßen ist und jetzt auch noch beim 2:2 gegen Kaiserslautern ein Tor geschossen hat. Also fantastisch. Da gibt es einiges Schönes.
Geht so.
Und dass ich das erste Mal auf einer Kinky-Party aufgelegt habe. Also ich dachte, ich erzähle was von Hunden, weißt du?
Schön, vielen Dank.
Die andere Geschichte kenne ich schon. Das ist, die gehört nicht
hierher. Du meinst die Kinky-Party?
Ja.
Also wer mehr über Kottas Kinky-Party wissen will, muss ihm schreiben.
Ich war da arbeiten.
Bucht Kotta als DJ für eure Kinky-Party.
Wir sind da alle am Arbeiten, Kotta.
Yay.
Schön. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Freut uns, dass der gute Hund wieder bei seiner Besitzerin ist und sie... ja, nicht das ganz, ganz
was, große. Was heißt Stinker auf Spanisch?
Ich weiß es nicht.
Was heißt, ich kann dir nur Borracho sagen, aber das heißt Besoffener.
kann jetzt nicht hier ruhig. Nein.
Doch. Feo ist auch was man sehr lieb sagt. Das ist ein Term of Endearment.
Gefeo. Gefeito. Gefeo. Okay. Que lindo. Warte. Ja. Stinker
jetzt
heißt.
Guckt der tatsächlich.
Ja, natürlich. Muss auf. Kanaya. Kanaya.
Kanaya. Kanaya.
Boro ist und Kanaya. So.
Und Kanaya. Also, wir haben jetzt auch ein bisschen Spanisch gelernt. Super viele praktische Tipps fürs Leben, die es heute gibt. Aber ich habe mir tatsächlich auch an dir ein Beispiel genommen, Kotta. Ich habe nämlich auch eine Tiergeschichte mitgebracht. Allerdings nicht aus Europa, nicht aus Deutschland, nicht aus Spanien, sondern wir müssen mal wieder in unser heißgeliebtes Florida gehen.
Florida.
Ich habe eine Geschichte.
It is time for Florida Man.
Nein, es ist nicht Florida Man.
Es ist Florida, Florida Dog.
Es ist Florida Emu.
Okay.
Es ist eine Emu-Story. Es ist eine Emu-Story. Also, in Florida haben die Bewohner von St. Augustine nicht schlecht gestaunt, als ein riesiger Vogel die Straße hin und her gerannt ist. Der Emu war entlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo der gewohnt hat. Das stand nirgendwo. Wo dieser Emu herkam, er war plötzlich auf der Straße. Alle haben Panik geschoben. Der ist wohl verwirrt die Landstraße rauf und runter gerannt. Und die Anwohner haben dann die Polizei informiert. Und Polizeikorporal Kaiser nahm die Verfolgung auf. Auch hier habe ich seinen Vornamen leider nicht rausgefunden, aber seinen Rang, der war wichtig. Also er ist Corporal, er ist kein Private mehr, ist schon Corporal. Nahm die Verfolgung auf und im Englischen spricht man ja von der sprichwörtlichen Wild Goose Chase, also der wilden Gänsejagd, wenn man irgendein Ziel verfolgt und überhaupt nicht weiterkommt. In diesem Fall ist es, wer etwas über Emus weiß, dem muss klar sein, dass Gänse das eine sind. Mhm. Aber Emus, eine ganz andere Kategorie. Immerhin, kleiner Blick in die Geschichte, hat die britische Armee in Australien nicht nur einen Krieg gegen Emus geführt, sondern auch verloren. Der große Emu-Krieg von 1932. Das ist kein Scheiß. Googelt das. Googelt das. The Great Emu War of 1932. Da sind wohl in Australien riesige Herden von Emus, also riesig bedeutet 20.000, 30.000 Emus über die Felder und haben den Bauern halt das Weizen weggefressen. Die wussten nicht mehr, wie sie dieser gigantischen Herde Einhalt gebieten sollen und haben die Armee gerufen. Und die Armee kam. Die kam mit Panzern, die kam mit Maschinengewehren und haben voll auf die Emus draufgehalten und haben es nicht geschafft, diese Emus klein zu kriegen und sind irgendwann wieder abgezogen. Der große Emu-Krieg von 1932. True Story. Zurück zu unserer Geschichte. Die Briten hätten damals jemanden mit der Geduld und Ausdauer von Polizeikorporal Kaiser aus Florida gebraucht. Der hat es nämlich geschafft. Der hat es geschafft, den Emu mit einem improvisierten Lasso zu fangen. Und um sicherzugehen, dass er das Tier nicht nochmal abhaut, hat er ihm dann auch noch Handschellen angelegt. Einmal ums Bein und dann um einen Baum. Und hat das Ganze mit dem Zitat gemacht: In meinen 25 Dienstjahren habe ich noch nie einen Emu gefesselt. Das ist definitiv neu.
Ja.
Ja, das Tier wurde anschließend. Wer hat das schon? Ja, das Tier wurde anschließend seinem Besitzer überbracht. Und wie gesagt, ich habe nicht herausfinden können, warum überhaupt jemand ein Emu besitzt in den USA. Aber die Geschichte spielt in Florida und dann sollte uns das doch nicht groß wundern, Nein. dass in Florida irgendjemand auch ein Emu besitzt.
Aber es gibt doch auch so ein paar Filme, es gibt doch hier, ey Mann, wo ist mein Auto? Da gehen die doch auch zu so einem Typ, der ein Emu hat. Und ich glaube, bei Scrubs gibt es auch eine Folge, wo irgendwie ein Typ sich Emus hält. Also das scheint irgendwie so ein Ding in Amerika zu sein. Ich meine, die sind ja schon auch witzig, aber anlegen würde ich mich mit denen auch nicht.
Ja, gut.
Der hat den Handschellen angelegt? Jetzt, sorry, da komme ich nicht drauf klar.
Es gibt das Video. Also es gibt das Video von seiner Bodycam, wie er dieses Emu verfolgt, diesen Emu, und wie er ihn dann fängt und wie er ihm dann auch Handschellen anlegt. Ist alles im Video drin. Es ist fantastisch. Aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die ersten Versuche, das Tier zu fangen, der hatte es schon gehabt und dann fängt das Ding an zu treten und zu kicken und das ist, glaube ich, nicht cool. Die sind schon, also die können 1,90 Meter groß werden. Das sind schon ganz schöne Karenzmänner. Florida Emu. Aber allen geht's gut.
Auch dem Emu.
Eine Geschichte mit Happy End.
Hier, du hast eben was, wie heißt das? Entenjagd, hast du gesagt? In dem Moment.
The Wild Goose Chase.
Wild Goose Chase, ja. Sorry, dass ich heute so den Geschichtenonkel machen muss, ja, aber da habe ich auch was zu. Und zwar die eine der absurdesten Stories, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Domido, und du warst bei vielen absurden Stories dabei. Das toppt alles. Das toppt alles. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ich war an Silvester mit ein paar
Erzähl
Freunden.
Sie uns, dafür ist dieser Podcast
da. So, genau. Ich war an Silvester mit ein paar Freunden in Prag. Wir haben gedacht, wir fahren mal nach Prag. Coole Stadt, kann man gut feiern. Bier ist günstig. Haben uns ein Hotelzimmer gebucht und waren abends feiern und waren dann auch noch nach 0 Uhr in einem Club. Und keine Ahnung, 4-5 Uhr morgens wollten wir dann zum Hotel zurück. Das war halt ein bisschen außerhalb der Innenstadt, weil günstiger. Und dann standen wir an so einer Straßenbahnhaltestelle. große Kreuzung, also war so ein Knotenpunkt da wirklich in Prag, wo es dann in alle Richtungen ging. Und wie das halt an Silvester so ist, um 5 Uhr morgens auf den Straßen, alle haben irgendwie gute Laune, sind alle ein bisschen müde, ein bisschen angetüdelt, so. Aber der große Lärm ist schon so vorbei, ne? Sind so alle so in Richtung Bettgeh-Modus. Wir standen da an dieser Kreuzung. Das Einzige, was gefahren ist, war hier und da mal ein Taxi und halt diese Bahnen. Und auf einmal hörst du nur. Dann kommt ein riesengroßer Schwan aus so einem Gebüsch über die Kreuzung gelaufen. Und hinten dran ein komplett besoffener Typ, der versucht hat, diesen Schwan zu fangen. Und Schwäne sind auch riesengroß. Mit ausgebreiteten Flügeln dieser Schwan über die Kreuzung gelaufen. Der Typ mit ausgestreckten Armen hinterher. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Und dann hat er es irgendwann geschafft, und das tut mir ein bisschen leid, weil das Tier hatte offensichtlich Panik, dass der Schwan sich irgendwann mitten auf die Kreuzung gesetzt hat und nicht mehr weiter wollte. Und dann stand dieser besoffene Typ neben dem Schwan und hat ihn immer mal wieder mit seinem Finger so angestupst. Und der Schwan saß da. Der Schwan saß da und wir standen da, alle, die da gewartet haben, haben einfach nur ungläubig dahin geguckt. Und es ging einfach eine halbe Stunde nichts mehr auf dieser Kreuzung. Es ging nichts. Alle Taxis, alle Bahnen, alle Busse gestanden, bis irgendwann die Polizei kam, diesen Schwan hochgehoben oder den Arm gepackt hat, ins Auto rein. Und dann sind die weggefahren. Und kein Scheiß. Wir haben uns am nächsten Tag alle vier vergewissert, dass es uns alles im Kopf klar genug ging, dass das wirklich passiert ist.
Das wäre großartig. Aber
Moment, lass mich das nochmal klären. Also der Typ ist dem Schwan hinterher, um ihn zu fangen.
Also keine Ahnung, was der wollte, aber es sah so aus, als wollte er ihn fangen, ja.
Ja, ich glaube, wusste selber nicht, was er wollte, hat nur gesehen, Schwan. Und dann ging's los.
Ja, wahrscheinlich.
Das Problem daran sind ja, Schwäne sind schon ziemlich ausgebuffte Motherfucker. Der Typ hat einfach mit seinem Leben gespielt.
Ja, absolut. Aber du weißt doch, betrunkene Menschen haben Glück, denen passiert nichts.
Ja, stimmt.
Aber und dann hat der Schwan einfach gesagt, so, weißt du was, das ist nicht mehr mein Spiel. Oder hat sich hingesetzt?
Ja, also
und der Typ hat auch nichts gemacht, der ist auch nicht
Spiel. Das ist nicht. 5 Uhr morgens, den Scheiß mach ich jetzt nicht mehr mit. Nee, also wir wissen ja nicht, wie lange diese Jagd schon ging. Die sind halt irgendwann da aus neben der Kreuzung aus so einem Gestrüpp rausgekommen. Und dann ist der Schwan einfach auf die Kreuzung, der Typ hinterher. Und mitten auf der Kreuzung hat der Schwan jetzt gesagt, ne. Und er hat sich da einfach hingesetzt. Und die sind ja auch sitzend doch echt groß. So. Und dann, der Typ stand halt nebendran und war dann irgendwie so verwirrt, dass er jetzt quasi den Schwan hat. Und hat ihn so zweimal so mit dem Finger irgendwie angepiekt. So. Und ist dann wieder gegangen. Ist dann gegangen.
Und hat den Schwan zurückgelassen.
Als die Polizei kam, war der Typ, der ihn verfolgt hat, nicht mehr zugegen. So, und das, wie gesagt, das war schon echt. Also,
das war.
Ich würde mal behaupten, wir waren da schon echt sehr nüchtern wieder zu dem Zeitpunkt. Trotzdem haben wir am nächsten Morgen alle gesagt, ist das passiert?
Aber Daniel, die Tatsache, dass dieser Typ diesen Schwan verfolgt hat, offensichtlich in der vollen Absicht, ihn zu fangen, und als der Schwan nicht mehr wollte, ist er einfach gegangen. Das war 100% derselbe Typ, der auch in diese Wohnung in Trier rein ist, Nudeln gekocht hat, als er jemand anderes kam, hat er gesagt, ne, nicht mehr mein Spiel, ich gehe jetzt.
Ja, wahrscheinlich. Alter. Ja, aber das war hier Stichwort große Vögel fangen. Das war meine absurdeste. Also ich weiß nicht, ob ich jemals was. Wenn du das jemand erzählst, glaubt einem auch kein Mensch. Ich schwöre, es ist passiert. Ich habe Zeugen.
Es gibt doch bestimmt einen Polizeibericht, wenn die Polizei den Schwan abgeführt hat. Glaubst du, die haben den danach verhört? Gestehen Sie!
Keine Ahnung, es gibt ja in Prag relativ viele Schwäne, ne? Es ist ja eine große Stadt an einem großen Fluss, da gibt es viele Schwäne, die werden dem wahrscheinlich, oder ich hoffe mal zumindest, da irgendwo wieder rausgesetzt haben. Es war halt einfach die ungünstigste Stelle, sich niederzulassen, weil da einfach so ein massiver Knotenpunkt für Bahnen war und die standen alle da. Wir waren kacken, alle, die da standen, waren kackenmüde und wollten heim. Und ich weiß noch, da war so ein Bütchen an dieser Bahnkreuzung, das hatte noch auf. Ich glaube, der Typ hat das Geschäft seines Lebens gemacht, weil die Leute halt einfach eine halbe Stunde da standen und jeder hat sich nochmal was zu trinken geholt.
Popcorn geholt haben.
Ja, also es ist halt nur so semi-witzig für das Tier, weil das saß halt offensichtlich da, weil das hatte halt Stress, ja. Aber
klar.
Absurde Story.
Alle anderen hatten eine, aber die Polizei hatte eine lustige Zeit.
Ja. Die Polizei hat ihm aber keine Handschellen angelegt. Ich glaube, das hätte ich mir gemerkt.
Also in dieser Show kommen Tiere nicht zu Schaden. Immerhin ist Klaus auch eine Ente.
Es waren drei fantastische. Ich war ein Verwandter von Klaus.
Es war bestimmt ein Verwandter von Klaus. Klaus hat jetzt auch sich hingesetzt und gesagt: So, Leute, es reicht jetzt. Macht mal einen Strich drunter. Es waren jetzt wieder drei Geschichten fürs Herz, drei Geschichten zum Lachen, drei gute Geschichten, um ins neue Jahr zu starten. Vielen Dank, Kotta, vielen Dank, Daniel, für eure Geschichten, fürs Mitmachen und Mitlachen. Und Gott, was, dann Gott, würde ich
noch
sagen.
Was auf den Lippen. Ich glaube, er möchte noch was sagen. Er sieht so aus, als möchte er noch was sagen.
Dann darf Kotta das letzte Wort haben.
Ich wollte nur sagen, sein Name war wahrscheinlich Marek, aber das ist jetzt auch nur so halb lustig. Tschüss.
Ist Marek slawisch für Klaus?
Ich habe keine Ahnung, ist der einzige slawische Name, der mich gerade anfasst.
Okay. Gut.
Es ist wieder soweit. Klaus hat sich hingesetzt. Klaus ist raus, setzt sich hin auf eine Kreuzung. Die Welt dreht sich weiter und wir drehen durch und hören uns ganz bald wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.